Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Flyer und Plakate waren gedruckt, die Berliner Kulturbrauerei war gebucht, Tickets waren verkauft. Doch nun findet das Konzert der Liedermacherin Barbara Thalheim am 9. November wegen des Lockdowns doch nicht statt. Herzlich willkommen, Frau Thalheim.
Ja, danke für die Einladung.
Sie wollten Lieder über den 9. November in der deutschen Geschichte singen. So ein Konzert lässt sich vermutlich schlecht auf den Mai verschieben. Wie geht's Ihnen nach dieser Absage?
Natürlich nicht gut. Also es betrifft ja auch zwei Voraufführungen, die nicht stattfinden können. Generalprobe und erste Voraufführung. Ich weiß es nicht. Wir haben uns jetzt geeinigt auf eine neue Variante im Februar. Ob das gut geht, ich habe auch ein komisches Gefühl dabei. Ein Programm, das da heißt November Blues, der 9. November in der deutschen Geschichte oder die 9. November in der deutschen Geschichte, dass man das am 21. Februar machen kann. Ja, mich beschleicht so ein Magengrummeln, dass es nicht mehr passt.
Was bedeutet so eine Absage finanziell für Sie?
Chaos, ganz, ganz Chaos. Wir haben ja keinen Sponsor, der das Programm sponsert, gefunden. Wir haben ein bisschen Geld eingeworben, aber sehr überschaubare Summen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von der Bundestagsfraktion der Linken, aber wirklich sehr überschaubar, aber sehr nett trotzdem. Ja, jetzt sitzen wir auf einem Haufen von zu bezahlenden Geldern und bereits bezahlten. Das Paradoxe war auch, dass dann am letzten Wochenende der Plakatkleber noch mal ein paar hundert Plakate geklebt hat.
Lieder über den 9. November in der deutschen Geschichte, so heißt das neue Programm der Berliner Liedermacherin Barbara Thalheim. Wegen des Lockdowns kann die Premiere also an diesem 9. November nicht stattfinden. Für Sie und Ihre Band ist das besonders schmerzlich, Frau Thalheim. Wie gehen Sie denn selbst mit der Corona-Krise um?
Indem ich mich gut informiere, indem ich Maske trage und indem ich den Leuten aus meinem Umfeld, die zu Verschwörungstheoretikern heranwachsen, im Moment Paroli biete.
Was sind das für Leute in Ihrem Umfeld?
Eigentlich kann ich fast sagen, ehemals enge Freunde. Ich bin fassungslos, fassungslos. Diese Diskussion, warum man so denkt, wie die denken, überlagert alles, jeglichen Kontakt. Und die Kontakte werden auch immer seltener jetzt.
Wie begegnen Sie solchen Leuten?
Indem ich versuche zu erklären, dass ich diesen Menschen, der da vor mir steht, als denkenden, emotionalen Menschen kennengelernt habe und dass seine Fähigkeit zu denken und empathisch zu sein, offensichtlich, dass er die eingebüßt hat.
Wie erklären Sie sich das denn?
Es gibt keine Erklärung dafür. Außer, dass man sich in dieser Welt immer schwieriger zurechtfindet. Und dass man, wenn man keine eigenen Koordinaten hat, die einen binden und festhalten an Erlebtem und Erfahrenem und Gelerntem, dass man dann sehr leicht einzufangen ist für so einfache Lösungen.
Können Sie selbst denn anknüpfen an frühere Krisenbewältigungen?
Die wirken auf einmal alle ganz klein. Das ist auch eine Erfahrung, die für jemanden, der ostsozialisiert ist wie ich, nicht unwichtig ist.
Löst Corona in Ihnen Ängste aus?
Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich im Durchschnitt mit Leuten zusammenarbeite, die vom Alter her meine Kinder sein könnten, aber selber doch relativ abgesichert durch eine Rente. Mhm. Das lässt einen ruhiger durchatmen. Also wenn ich von meinen Musikern höre, in welcher Situation die mitunter sind, das regt mich im Moment nicht nur mich allein, sondern auch viele Kollegen ziemlich auf.
Lieder über den 9. November in der Geschichte. Lassen Sie uns über dieses Programm reden. Was hat Sie angetrieben, was hat Sie umgetrieben, das zu entwickeln?
Ich bin ja ein Mensch, der gerne Ich-Lieder macht. Also ich denke so und wenn ihr, die ihr vor mir sitzt, genauso denkt, dann zeigt mir das durch eure Reaktion und das schmiedet uns zusammen. Also die Idee, ein solches Programm zu machen, fing wieder mit einer Ich-Situation an. Ich war als kleines Mädchen in Leipzig geboren, dann sehr früh nach Berlin gezogen mit den Eltern, war ich sehr oft in Leipzig bei meiner Großmutter. Eine alte Frau, die in Hof geboren wurde und in Leipzig während des Krieges einen Menschen geheiratet hatte, der aufgrund seiner Krankheiten nicht zur Front gezogen wurde. Und meine Oma war ein Star in meinem Leben. Und wenn die von ihrer Arbeit kam in Leipzig, die war Reinigungskraft in einer Zelluloid-Puppenfabrik, ich rede jetzt von den 50er Jahren, dann kam die nach Hause, schloss die Tür auf in der Industriestraße in Leipzig, klatschte sich auf einen der Küchenstühle und stöhnte jedes Mal: Ach, ich bin erschossen wie Robert Blum. Und ich war 7 oder 8 Jahre alt und ich dachte, wer ist denn das? Gehört der zu unserer Familie und warum wurde der erschossen? Und das hat mich verfolgt über die Jahre. Und dann habe ich über Robert Blum ein Buch gelesen. Der wurde nämlich am 9.11.1848 in Wien erschossen. Und
wer war dieser Robert Blum?
Robert Blum war ein Mensch aus den einfachsten Verhältnissen, Arbeiterkind, der in der Deutschen Nationalversammlung, also in der Frankfurter Paulskirche, als Abgeordneter gewählt wurde. Und das war für den Weg, den er gegangen ist, aus einfachsten Herkünften ein besonderes Ereignis.
Das ist eine von vielen Geschichten rund um das Datum 9. November. Sie haben sich Ereignisse vorgenommen, 1848 gerade erwähnt, der Ausgangspunkt, dann 1918, 1923, 38, 39, 89. Zu jedem einzelnen dieser Daten gibt es dicke Geschichtsbücher. Was ist Ihr roter Faden beim Verbinden dieser ja doch sehr unterschiedlichen historischen Ereignisse?
Mein roter Faden sind Lebensläufe aus dieser Zeit, also zum Beispiel 39, Georg Elser, von dem überhaupt kaum noch die Rede ist, der ja dieses Attentat auf Hitler im Münchner Bürgerkeller gemacht hat. Und um 12 Minuten hat er ihn verfehlt, Hitler, der früher gegangen ist wegen Nebels im Himmel und nicht zurückfliegen konnte, sondern einen Zug nehmen musste.
Also, um nochmal auf den roten Faden zu kommen, sind das alles Heldengeschichten?
Nicht nur. Es gibt auch Geschichten, wo Nazi-Biografien eine Rolle spielen, die hinterfragt werden. Ja, sowas auch.
Sie selbst sind Jahrgang 1947, Barbara Thalheim. Das heißt, nur der 9. November 1989 fällt jetzt aus dieser Reihe, die Sie sich davor geknüpft haben, in Ihre Lebenszeit. Was ist Ihr persönlicher Bezug zu den anderen Ereignissen? Also was berührt Sie
also
daran?
Mich berührt daran, dass es Antifaschisten gibt, die in den deutschen Geschichtsbüchern keine Rolle spielen, wie zum Beispiel Georg Elser, dass es Zusammenhänge gibt, die auf Zufällen basieren, die öffentlich offensichtlich bisher keine Rolle gespielt haben, nicht genug bekannt sind. Und bin dankbar für meine Biografie, dass der einzig bis jetzt positiv konnotierte 9. November in meine Lebenszeit fällt und mein eigenes Leben so verändert hat, so stark verändert.
Ein Lied aus dem Programm haben Sie uns mitgebracht, vorm Brandenburger Tore. In was für einer Situation ist das Lied entstanden?
Naja, wir wissen ja, dass man gerade diese Straße nicht überqueren konnte. Am Brandenburger Tor war die DDR zu Ende. Also es sind ja Metaphern in dem Lied. Und die Situation, die heute den Blick auf die Linden am Brandenburger Tor deutlich machen, ist ein poetisches Stück, aber mit vielen Metaphern, die man entschlüsseln muss, um meine Gedanken dahinter zu verstehen.
Vorm Brandenburger Tore, da steht manch Lindenbaum. Die werfen kurze Schatten, verschenken keinen Traum. Ich sah in ihren Blättern gar vielerlei Gesicht. Die schnitten lustvoll Fratzen, ich wanderte mich nicht. Und ihre Zweige raunten mir mehr als einmal zu. Geh du weit fort gespielen, hier findst du nimmer Ruhe. Es standen manche Stunde die Linden zu Gericht.
Vom Brandenburger Tore, ein Lied von Barbara Thalheim, die heute mein Gast ist hier im Deutschlandfunk Kultur. Dieses Lied endet mit den Worten, dass sich die Linden wenden wie Blumen hin zum Licht und alle Schatten schwinden, wächst keine Zuversicht. Frau Thalheim, welche Erfahrungen stecken in diesem Kommentar zur deutschen Wiedervereinigung?
Naja, ich glaube, dass es eben keine Wiedervereinigung war, sondern ein Anschluss. Und dass zu viele Menschen mit sehr, sehr tollen Potenzialen hinten runtergefallen sind. Und das macht mich traurig. Und ich habe Freunde, denen es ziemlich dreckig geht mit ihrem Oeuvre und mit dem, was sie tun wollen. Ich glaube, dass nach über 30 Jahren die deutsche Einheit immer noch in den Säuglingsschuhen steckt.
1990 waren Sie in der legendären Fernsehinterviewsendung von Günter Gauss. Das habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Auch da haben Sie mit Blick auf die Wiedervereinigung von Okkupation der DDR gesprochen, von Anschluss und Übernahme. Und ich habe tatsächlich gedacht, wie das wohl jetzt ist, 30 Jahre später, hier bei uns am Mikrofon. Wie Sie zu diesen Begriffen stehen? Sie nennen die nach wie vor.
Ja, es hat sich auch nicht geändert. Meine Freunde sind ja meine Freunde geblieben und wir sind jetzt in einer Generation, wo wir uns zumindest, was die Absicherung unseres Alltags, nicht unglücklich fühlen. Das muss man mal sagen. Aber das reicht vielleicht nicht aus, um auf sein Leben mit gutem Gefühl zurückzublicken.
Sie haben in diesem Gauss-Interview auch gesagt, Sie fühlten sich nach der Wiedervereinigung wie jemand, der emigriert ist, aber noch in derselben Straße wohnt, im selben Haus.
Ach ja, eine schöne Metapher.
Ja, fühlen Sie sich noch immer als Emigrantin im heutigen Deutschland?
Na, es ist ganz viel anderes in mein Leben getreten, was mich beglückt und auf andere Weise befriedet hat. Also zum Beispiel meine Hinwendung zu Frankreich, die großen Tourneen. Und in demselben Jahr, von dem Sie eben sprachen, 1990, habe ich ja als Ex-DDR-Bürgerin oder damals sogar noch DDR-Bürgerin die Wiener Festwochen eröffnet. Das war ja so für meine Verhältnisse eine ziemlich große Angelegenheit. Das hat man nicht alle Tage. Das sind Momente, die mir geholfen haben, über diese teilweise, muss ich sagen, Schmähungen hinwegzuschauen. Aber ich sehe trotzdem...
Was meinen Sie mit Schmähung?
Die Grundsituation, in der sich Künstler befanden nach dem Zusammenschluss der beiden Staaten. Also es war schon so, dass, um mal ein Beispiel zu nennen, für die bundesrepublikanischen und Westberliner Liederleute sich das Wirkungsterritorium um die Fläche der DDR erweitert hat. Aber in der Umkehrung fand das nicht statt. Es hat sich in Köln niemand dafür interessiert, was ostdeutsche Künstler zu sagen haben zu dieser doch sehr beeindruckenden Situation des Untergangs eines Staates.
Was fehlt Ihnen im heutigen Deutschland?
Dass ich mit meiner Biografie nicht reinpasse. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ach, jetzt die schon wieder mit ihrem Ostscheiß. Also nee, wollen wir nicht, interessiert uns nicht. Ein Fremdheitsgefühl. Ich habe mal geschrieben, dass ich mich unbehaust fühle. Und da ist noch viel übrig geblieben. Obwohl auf der Habenseite, und das meine ich nicht materiell, die Welt Einzug gehalten hat.
Was brauchen Sie denn zum Behaustsein?
Dass man sich in Situationen, wo man neu ankommt, nicht behaupten muss als jemand mit einer schrägen oder abgekappten Biografie, sondern dass die Tür geöffnet wird und man dazugehört. Das Gefühl habe ich nicht.
Das hatten Sie in der DDR?
Naja, auf meinem Terrain schon, ja. Natürlich nicht von Staats wegen, aber doch zumindest war die Resonanz so, dass meine Lieder, das war mein Eindruck, gebraucht wurden.
Sie sagen nicht von Staats wegen, wobei dem Staat gegenüber waren Sie ja auch sehr loyal.
Tja, ich weiß nicht, ob man das loyal nennen kann. Also ich erinnere mich, dass ich 1980, nicht 1989, aus der Partei ausgeschlossen wurde. Das war kein Spaziergang. Und die Leute, die da in meiner damaligen Parteigruppe, die ihre Dokumente gehoben haben, um diesen Ausschluss zu besiegeln, sind wenig später alle in der Unterhaltungskunst oder im Unterhaltungsmusikbereich nicht durch die Roste gefallen, keinesfalls.
Dem voraus ging eine lange Geschichte. Sie waren bei den Pionieren, Sie waren in der FDJ, Sie sind 1978 in die SED eingetreten, dann zwei Jahre später wieder rausgeflogen, hatten 1972 eine Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit unterschrieben und haben diese IM-Tätigkeit 1996 aufklären lassen von dem Journalisten Karl-Heinz Baum von der Frankfurter Rundschau. Der hatte die Sichtung ihrer Täterakte beantragt, das durften Sie nicht selbst und Sie haben die, glaube ich, gemeinsam gelesen. Mit welchem Ergebnis?
Naja, dass da viel Humbug drinsteht und dass da Treffberichte waren zu Zeiten, als ich eindeutig in Polen mit Marek Rachuta eine Tournee gemacht habe und so. Also es war mühsam, das zu dekouvrieren und auch sehr eklig, das zu lesen. Sehr, sehr eklig. Ja, ich verdanke im Grunde genommen Karl-Heinz Baum die Tatsache, dass ich nicht ein Fall für den Richter geworden bin, weil in der Akte steht ziemlich viel Stuss und die Abschlussbewertung, warum ich nicht mehr von den Genossen dort als sicherer Kandidat angesehen werde, stand, dass ich eine Freundin ins Gefängnis gebracht hätte, was eindeutig nicht stimmte.
Das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Mugge heißt dieses Buch, dass Sie diese Freundin auch aufgesucht haben, gemeinsam mit Karl-Heinz Baum und die Frau das bestätigt hat, dass das nicht stattgefunden hat oder dass sie nicht daran
schuld... Sowas kann man nur verstehen, wenn man die Blickart der damaligen Stasi-Offiziere, wenn man sich in die hineinversetzt. Die wollten mir einen positiven Abschlussbericht machen und haben das da reingeschrieben, ohne es zu überprüfen, weil der Bruder von dieser Frau war in meiner Band und es war derselbe Name und sie kriegten also mit, dass es da eine Querverbindung gibt. Und diese Frau hat wirklich versucht, die Republik zu verlassen, ist dabei inhaftiert worden oder dadurch inhaftiert worden. Furchtbare Geschichte, aber hat mit mir gar nichts, überhaupt nichts, nicht das Geringste zu tun.
Sie haben, wie gesagt, in diesem Buch Mugge darüber geschrieben, ich zitiere mal, es geht mir nicht um Vertuschen, um posthume Reinwaschung, es geht mir um die Gewissheit, was ich mir und warum vorzuwerfen habe oder eben nicht. Es geht um das Stigma IM gleich Schwein. Ich bin sicher, ich war kein Schwein, aber ich erinnere mich nicht. Ist es Ihnen gelungen, Frau Thalheim, dieses Stigma loszuwerden?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Das müssen andere Leute, die über mich urteilen, sagen. Also es ist nicht so, dass jeden Tag darüber geredet wird. Und die Leute, die nah an mir dran sind, reden darüber überhaupt nicht, weil sie mich wirklich kennen. Und wer mich wirklich kennt, der kann sich ein Urteil bilden, auch ohne das gelesen zu haben.
Ihre Tochter kennt Sie auch sehr gut,
naja,
soll aber naja Ihnen vorgeworfen haben, die Verpflichtungserklärung unterschrieben zu haben. Also was war da Ihre Erklärung? Was ist Ihre Erklärung heute für diesen Schritt?
Ich glaube, dass man sehr geprägt ist, wenn man in eine Familie hineingeboren wurde, wo der Vater im KZ Dachau war und wo jeden Sonntag auf dem Sofa Gäste Platz genommen hatten, die in diesem Kontext mit ihm bekannt waren und die teilweise sehr bekannte Mitarbeiter der Kommentaren und anderer Organisationen waren. Und diese Prägung hat mich bis weit in die 20er, also meine 20er, 25er Jahre, Alter meine ich jetzt, geprägt. Ich habe viele Sachen nicht hinterfragt. Der Vater stand sozusagen als nicht überwindbare Persönlichkeit im Sinne von das, was du jetzt sagst, ist mir egal, vor mir. Und ich glaube, wenn mein Vater Pfarrer in Templin gewesen wäre, wäre mein politischer Lebenslauf bis dahin anders gewesen. Aber mein Vater war Häftling in Dachau. Das macht einiges mit einem.
Die Geschichte Ihres Vaters, die werden wir gleich noch vertiefen.
Ja, ja.
Der Vater der Liedermacherin Barbara Thalheim, haben wir gerade schon gehört, war 4 Jahre im Konzentrationslager Dachau, ein überzeugter Kommunist, Werner Thalheim. Er ist früh aus Nazi-Deutschland geflohen, war in Afrika, in Frankreich. Da wurde er dann 1940 verhaftet, kam nach Dachau. Er hat überlebt und war in der DDR ein hoch angesehener Mann. Was hat er gearbeitet?
Der war, also eigentlich gelernt hatte er Drucker und als die Nacht über Deutschland langsam wieder zum Tag wurde, ja, war der so wie viele Funktionäre, so ein Nomenklatura, der Betriebe geleitet hat. Ich erinnere mich, dass er, da war ich noch relativ klein und auch hälftig dann doch noch in Leipzig bei meiner Oma, dass er BAB, der Chef der BAB war. BAB waren die Berliner Ausstellungsbetriebe. Die haben Kulturfestivals organisiert und auch den Berliner Weihnachtsmarkt. Er war später dann bei Walter Felsenstein Dramaturg in der Komischen Oper. Ja, er war ein klassischer Kulturfunktionär. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind in meinem Berliner Zimmer unter der Schwelle meines Kinderzimmers immer gesehen habe, wenn er besonders hilflos der Realität gegenüberstand, und das betrifft besonders auch die 50er Jahre, habe ich immer den Schatten seiner Füße gesehen, wie er hin und her gelaufen ist. Und nicht wusste, wie er aus diesem oder jenem Konflikt rauskommt.
Wann haben Sie denn seine Geschichte erfahren, dass er emigriert war und schließlich ins KZ gekommen ist?
Nicht durch ihn, sondern ein großer Zufall. Es gibt ein 500 Seiten dickes Manuskript von ihm. Das habe ich im Bundesarchiv gefunden, mit Hilfe von einigen Freunden. Und dieses Buch oder das Manuskript zu einem Buch, das nie ein Buch geworden ist, hat mich tief beeindruckt. Und ja, ich dachte eigentlich, dass ich das noch schaffe, dass ich das für eine Veröffentlichung vorbereite.
Wieso haben Sie danach gesucht im Bundesarchiv?
Nee, das ist ein Zufall gewesen. Ich bin befreundet mit Historikern, die sind dort ganz oft. Und die haben dann, weil sie wussten, dass mein Vater mit verschiedenen Leuten der Kommentaren befreundet war, diesen Namen gesehen, haben mich gefragt, ist das dein Vater? Also so diese Situation.
Und vorher hatten Sie nie irgendwas von seiner Geschichte gehört?
Na doch, doch. Also die schärfste Situation war 5. Klasse. Unsere Lehrerin, ich weiß noch, wie die hieß, Frau Effler, hat gesagt, heute kommt ein Mann zu uns, der von einer ganz traurigen Zeit in Deutschland erzählt, der von 1933 bis 1945 schlimme Sachen erlebt hat. Und ihr könnt ihn fragen und der heißt Werner Thalheim. Und ich habe das nicht gewusst.
Er hat auch nicht vorher gesagt, du, ich komme morgen in deine Klasse?
Nein. Und der nahm sich dann einen von diesen kleinen Stühlen und setzte sich vor die Klasse und erzählte seine Geschichte. Und ich musste weinen. Und die Tränen hatten zwei Gründe. Das eine war, dass er mir so leid tat. Und das andere war, dass ich mir so leid tat, dass ich nicht die Adresse für diese Geschichte vor meinen Klassenkameraden gewesen bin.
Mhm. Wie war das danach, dann die Begegnung mit dem
Schlimm.
Vater?
Es war auch eine schwierige Vater-Kind-Beziehung. Ich bin ja sein einziges Kind. Und es war schwierig. Ein schwieriger Mann war das. Zerrissen, auch durch seine Biografie.
Sind Sie ihm näher gekommen, als Sie dann dieses 500-Seiten-Manuskript gelesen haben? Titel Mein unbewältigtes Leben.
Jahrhundert, mein unbewältigtes Jahrhundert. Was Sie alles wissen. Naja, nee, wir haben da gar nicht drüber geredet. Ich bin ihm näher gekommen, als ich, also man muss wissen, dass Frankreich für mich, ich musste mein Kinderleben lang, also als Kind, meinen Vater mit Frankreich teilen. Also die Zuwendung, die er mir entgegenbrachte, war die Hälfte, die er gehabt hätte, wenn Frankreich nicht seine große Liebe und seine wesentliche Zeit im Leben gewesen wäre. Und diese Eifersucht auf Frankreich hat mich auch dazu gebracht, dass ich die Sprache nie lernen wollte und die Leute, die da Französisch sprachen bei uns zu Hause, nicht wirklich kennenlernen wollte. Und dann fiel die Mauer und dann kriegte ich über den damaligen Kulturattaché der französischen Botschaft, damals noch in Bonn, der fragte mich, ob ich nicht nach Paris gehen will mit einem kleinen Stipendium. Und das war meine Rettung. Das war die ganz schwierige Zeit in der DDR, also die Phase bis zur Vereinigung. Und Deutschland von außen erleben und sehen zu können und in ein völlig anderes Lebensumfeld einzutauchen, war meine Rettung.
Jetzt ist vielfach das Wort Vater gefallen, aber noch gar nicht das Wort Mutter. Welche Rolle spielte die in Ihrem Leben und an der Seite des Vaters?
Tja, die Tatsache, dass die bis zum Schluss miteinander verheiratet waren, zeigt ja, dass sie sich miteinander arrangiert haben. Aber ich hatte kein gutes Verhältnis. Nicht zu meiner Mutter und zu meinem Vater, nur manchmal.
Also ist ja auch sowas Unbehaustes.
Ja, natürlich. Ja, stimmt. In unserem Haus in Berlin-Karlshorst wohnte in einer wesentlich kleineren Wohnung als unserer eine Familie mit 3 Kindern und einem Opa. Und die Tochter dieser Familie war meine engste Freundin, auch Schulkameradin. Ich weiß nicht, also wenn ich die Zeit zusammenrechnen würde, die ich in unserer Wohnung damals verbrachte oder in der von dieser befreundeten Schulkameradin, von dieser Freundin, ich glaube, diese geht aufs Doppelte hin.
Es gab anscheinend eine große Sprachlosigkeit auch zwischen Ihnen und Ihren Eltern. Und zugleich haben Sie sich dann ja der Sprache ermächtigt und angefangen, Lieder zu schreiben. Wie hat das begonnen? Erinnern Sie sich an Ihr erstes Lied, Ihr erstes Gedicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Also natürlich gibt es da wahrscheinlich einen zwingenden Grund, dass diese beiden Dinge zueinander kamen. Also im richtigen Mund habe ich die richtigen Leute kennengelernt. Das betraf damals den Oktoberclub und Gisela Steineggert, die mitbekommen haben, dass ich unbehaust bin, seelisch. Und in diesem Oktoberclub gab es dann Freundschaften, die bis heute gehalten haben. Aurora La Casa zum Beispiel, die alles das hatte, was ich nicht hatte. Also den richtigen Pass in der Tasche und Französisch, Spanisch sprechend und dann auch eine richtige Stimme. Ich habe ja immer gesagt, das sage ich heute noch, dass ich keine Sängerin bin, sondern eine rhythmische Ruferin. Diese Beziehung zu dieser Gruppe, obwohl ich nur wenige Jahre im Oktoberclub war, dann irgendwie raus musste und mein Ding machen. Ja, die Frage fällt mir schwer zu beantworten. Okay. Ich glaube, müsste ich noch mal intensiv drüber nachdenken.
Die Liedermacherin Barbara Thalheim hat in der DDR Stenotypistin gelernt, hat im Sekretariat des späteren Ministerpräsidenten Willi Stoff gearbeitet. War Ihnen da schon klar, Frau Thalheim, dass Sie eigentlich auf eine andere Bühne wollten?
Wenn Sie dieses Haus als Bühne betrachten, das hatte ganz einfach den Grund, dass ich einen unheimlich miesen Schulabschluss hatte und dass dann nichts anderes mehr möglich war. Aber es war eine grausame Zeit. Da kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen.
Was verbinden Sie mit grausam?
Die Situation, dass man, es war ja ein Großraumbüro, dass man nirgendwo allein sein konnte. Also
auf Ministerrat der DDR.
Also gerade mal auf der Toilette. Und dass es so Spielchen gab, die waren so widerlich. Also zum Beispiel fand ich mal auf der Begrenzung der Wände von den Toiletten ein Portemonnaie, das jemand offensichtlich, bevor er sich auf die Schüssel gehockt hat, da hochgelegt hatte, dachte ich. Und habe das an mich genommen und dann auf meinen Schreibtisch gelegt, gearbeitet und wollte es irgendwann dann abgeben. Wo, wusste ich nicht so genau, also irgendwie bei der Leitung dieses Schreibbüros. Und habe das nicht sofort gemacht, sondern erst mal weitergearbeitet. Und das war ein Test. Das war ein Test zur Frage, würde die das einstecken oder will die das zurückgeben? Also es ist ein Beispiel, hat sich mir irgendwie eingebrannt.
Also man hat sie dann angesprochen?
Ja, man hat gesagt, was ist denn das hier? Na, das ist, ach, das habe ich gerade da, ja.
Wie sind Sie denn überhaupt in Kontakt gekommen mit Theater und Musik?
Na, durch den Oktoberclub. Und natürlich ein Vater, der Dramaturg bei Felsenstein war, hat mich natürlich in viele Voraufführungen mitgenommen und viele, also fast alle Premieren erlebt. Und das war irgendwie komisch. Meine Mutter war die persönliche Assistentin des Intendanten des Friedrichstadtpalastes und mein Vater war Dramaturg in der Komischen Oper. Und ich hatte nach jedem Schulgang, also wenn ich nach Hause kam, Einzelkind, zwei Optionen. Entweder also in die Friedrichstraße zu fahren und dann konnte ich entweder heitere Muse, oder in die Komische Oper gehen und da bei einer Probe teilnehmen oder so. Und das habe ich sehr, sehr intensiv getan. Und
außerdem haben Sie eben den Oktoberclub erwähnt, für alle, die das nicht wissen. Was war das?
Das war ein Zusammenschluss von jungen Leuten, die oftmals Immigrationshintergrund hatten. Also Eltern hatten, die sich bewusst für die DDR entschieden hatten, wenn sie die Chance hatten, sich entscheiden zu dürfen. Und das war ein Team, ein Kollektiv von jungen Leuten, die neben ihrer freiberuflichen und spaßhaften Tätigkeit Lieder zu schreiben, zu machen, zu singen, wesentlich waren für mich, obwohl ich da nur nicht mal ganze 3 Jahre war. Aber es war eine wesentliche Erfahrung.
Sie haben dann Musik studiert, waren an der Fachhochschule für Unterhaltungskunst, an der Hochschule für Musik Hans Eisler. Was waren so Ihre musikalischen Vorbilder?
Mich haben Lieder interessiert, die Biografien auserzählen. Und natürlich waren für mich Leute wichtig wie Erika Pluha, Konstantin Wecker, Hannes Wader, Marek Rechuta, mit dem ich eine meiner ersten Tourneen durch Polen gemacht habe, der für mich ein großartiger Liedinterpret ja auch war. Und ja, Punkt.
Liedermacherin, mögen Sie diese Bezeichnung eigentlich?
Ich habe mir da nicht so sonderliche Schädel drüber gemacht. Ich finde es gut, dass man weiß oder dass man wissen sollte, wenn man den Begriff gebraucht, dass das eine Erfindung von Biermann ist, der das ein bisschen abgekupfert hat von Brecht, dessen Assistent er ja mal eine Zeit lang war. Brecht hat ja immer gesagt, ich bin Stückeschreiber. Und diese Arbeit, ein Lied zu machen oder ein Stück zu schreiben auf die Basis des Tuns, also nicht da sitzt einer und sein Kopf raucht, sondern der beobachtet die Welt, wie sie ist und versucht, das in Reime mit Musik zu bringen. Das finde ich eigentlich, dass das ein Handwerk ist im Sinne von schweißtreibend, hat mir gefallen an dem Begriff.
Und doch reden Sie selbst gern von der rhythmischen Ruferin?
Ja, in meinem Falle, ich müsste ja also merkwürdige Vorstellungen haben von dem. Ich weiß natürlich, dass ich eigentlich nicht singen kann. Wenn ich das nicht wüsste, säße ich jetzt nicht hier, glaube ich.
Arbeit, Liebe und Leben, das hing oft bei Ihnen zusammen. Fritz Jochen Kopka hat viele Ihrer Texte geschrieben, ist der Vater Ihrer zwei Kinder. Mhm. War das Zufall oder ist das für Sie eine Einheit?
Das war eine Einheit, war eine Symbiose über viele, viele, viele Jahre. Und diese Lieder oder Liedtexte sind oft entstanden nach langen Gesprächen. Wenn ich sage in den Liedern, die seine Texte sind, auf seinen Texten basieren, dann bin ich auch ich, die da singt.
Am kommenden Montag, Frau Thalheim, wollten Sie nun wieder auf der Bühne stehen. Dabei hatten Sie sich ja schon vor langer Zeit mal verabschiedet, beschlossen, nicht mehr aufzutreten. Warum haben Sie das revidiert?
Na, das ist auch so geblieben. Also ich mache keine Tourneen mehr. Ich meine, mit 73 gibt es auch Grenzen dessen, was man sich antun sollte. Es gibt immer mal so Phasen, wo dann 4, 5, 6 Konzerte hintereinander, es hat sich dann so ergeben und das macht dann auch ganz viel Spaß mit meinen jungen Musikkursen. Aber dass ich 1995 von der Bühne abgetreten bin, hatte ganz eindeutig den Grund, dass ich da nicht so genau wusste, ob ich noch das nächste Jahr erleben werde, aufgrund einer sehr ernsthaften Erkrankung. Aber während ich im Krankenhaus lag und sich vorsichtig eine Genesung andeutete, entstanden 20 neue Lieder, 20 Stück im Krankenbett. Und ich dachte, was machst du jetzt? Trägst du die aus oder treibst du die ab? Und ich wollte irgendwie, so eitel war ich dann doch, dass man in den Kinderwagen gucken kann und sagen kann, ach, süßes kleines Wesen. Und dann entstand ein neues Programm, das hieß dann auch 20 neue Lieder. Und mit dem sind wir nochmal durch die Theater getourt. Und es tat mir gut und war wahrscheinlich auch ein wesentlicher Aspekt meiner Genesung.
Barbara Thalheim, wenn ich hier in Berlin, wo würden Sie dann gerne leben?
In Chambéry, in den französischen Alpen.
Was ist da so schön?
Das ist schön, dass ich viele Leute kenne, dass ich ja, die ich gar keine Gebirgsfrau bin, ich brauche die See, um zur Höchstform aufzulaufen. Das ist ein großer Widerspruch, aber da gibt es eben wunderschöne Weinanbaugebiete und mittlerweile kenne ich da und mich kennen da so viele Leute, dass es ein zweites Zuhause geworden ist.
Mhm. Dann brauche ich eigentlich auch nicht fragen, in welcher Epoche Sie gerne leben würden, weil das klingt jetzt doch sehr nach hier und jetzt.
Ja, also hier und jetzt entspricht meinem Charakter. Also sich nach hinten wenden und zu überlegen, ach, wie war das damals und das war doch alles so und ist nicht so meins. Also die Widersprüche zu greifen und zu versuchen, sie zu überwinden und so, das beweist ja auch schon die Tatsache, dass ich seinerzeit selbst versucht habe, meine mir selber völlig unverständliche Beziehung zu der Stasi aufzuarbeiten. Also das war mein Bedürfnis, das war politische Hygiene. Aber es ist jetzt alles so lange her. Und
ja, aber ich habe Sie ja vorhin gefragt, ob Sie dieses Stigma losgeworden sind.
In dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ja. Und auch wenn neue Menschen jetzt zum Beispiel für das neue Projekt sind ja auch Musiker zu uns gestoßen, die sonst nichts mit mir und ich mit denen zu tun hatte, die haben nicht einmal irgendeine Bemerkung. Das interessiert die überhaupt nicht. Also die machen ihren Frieden mit der Barbara, die sie in der Arbeit kennenlernen. und offensichtlich guten Frieden. Und das freut mich.
Barbara Thalheim, ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.